Ich begrüße Sie zur Veranstaltung IT-Recht, Haftungsrecht in diesem Wintersemester an der TU Braunschweig. Mein Name ist Christian Stücke, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, also Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht und auch Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Der Bereich des IT-Rechts, der Fachanwalt für IT-Recht, befleißigt mich, Ihnen also auch ein paar hoffentlich nützliche und auch spannende Informationen rund um dieses doch immer weiter relevante Thema im Rahmen dieser Veranstaltung geben zu können. Wie Sie sehen, ist die Veranstaltung als Online-Veranstaltung in der Gestalt geplant, dass Ihnen im wöchentlichen Takt Audioaufnahmen, Podcast ist vielleicht zu viel gesagt, zur Verfügung gestellt werden, anhand derer Sie die Veranstaltungsinhalte hoffentlich dann auch gut und stringent nachvollziehen können. Diese Audioinhalte stelle ich Ihnen auf meiner eigenen Seite zur Verfügung, stücke.eu. Unter dem Bereich Lehre und TU Braunschweig. Sie sehen, da ist auch noch ein anderer Bereich, der die Ostfalia in Wolfenbüttel betrifft, an der ich ebenfalls einen Lehrauftrag ausüben darf. Ich werde mich bemühen, diese Audiodateien jeweils auch relativ pünktlich in der zweiten Wochenhälfte, möglichst dann also auch immer zum jeweiligen Freitag, an dem zu Präsenzzeiten der Unterricht auch stattfinden würde, zur Verfügung zu stellen. Sollte es hier einmal zu Verzögerungen kommen, dann würde ich das auch über die Seite stücke.eu eben in diesem Bereich Lehre TU Braunschweig auch in Form eines, sagen wir mal, Mini-Blog dann auch so kommunizieren. Sie werden dann auch bemerken, dass einige der Inhalte, die ich Ihnen dort reinstelle, mit einem Passwort versehen sind. Das Passwort lautet, wie im Übrigen auch schon in den vergangenen Semestern, TUBS ist der Username und das Passwort jetzt selber ist TUBS2010. Die Buchstaben bitte kleinschreiben und auch keine Leerzeichen lassen. Also Username TUBS und das Passwort TUBS2010. Was ich Ihnen dort auch hineinstellen werde, ist eine Sammlung von Folien, anhand derer ich auch die Präsenzveranstaltung durchgeführt hätte, sowie einige kleine Muster bzw. auch kleine Aufgabenstellungen, die Sie dann auch für die Klausur vorbereiten sollen. Zu den Folien, zu den Präsentationsfolien schon einmal an dieser Stelle wie folgt. Diese Folien verstehen Sie bitte nicht als, sagen wir mal, strenge Linie dann auch hier in der Veranstaltung. Das heißt also, ich habe auch nicht vor, mich sklavisch quasi an diese Folien dann auch zu halten und die Inhalte dann auch in dieser Chronologie dann dazu tun. Die Folien sind also so ausgestattet, dass sie auch teilweise etwas den eigentlichen Lernstoff, wie er hier auch im Rahmen dieser Audiodateien kommuniziert wird, erweitern. Es werden auch zusätzliche Themenkreise aufgegriffen, von denen ich bereits jetzt davon ausgehen muss, quasi auch aus der Erfahrung heraus, dass diese Inhalte hier auch im Rahmen der uns verbleibenden Zeit so auch wahrscheinlich nicht oder nur am Rande behandelt werden können. Selbstverständlich werden Sie aber die Schwerpunkte der Veranstaltung, die wir dann hier auch miteinander besprechen, beziehungsweise die ich Ihnen hier auch in Audioform präsentiere, diese Schwerpunkte werden Sie selbstverständlich auch so in den Folien wiederfinden und anhand der Folien dann auch gut hoffentlich nacharbeiten können. Ich bin für Rückfragen auch zu einzelnen Themenbereichen selbstverständlich auch über andere Kanäle zu erreichen. Dabei würde es sich anbieten, dann mir eine E-Mail zu schicken unter info@stücke mit UE geschrieben, info@stücke.eu. Ich würde Ihnen dann da auch darauf antworten, sofern Ihre Frage auch von generellem allgemeinen Interesse ist, würde ich das Ganze dann selbstverständlich auch in Audioform in der Runde hier kommunizieren, beziehungsweise auch über ein entsprechendes Posting in dem Mini-Blog. Die Audiodateien, die ich Ihnen an dieser Stelle zur Verfügung stelle, lehnen sich natürlich auch in der Chronologie auch daran an, wie die Präsenzveranstaltung laufen würde. Das heißt also auch im Rahmen der ersten Veranstaltung, im Rahmen insbesondere auch der ersten beiden Veranstaltungen, werde ich Ihnen einige Generalien dann auch hier präsentieren, beziehungsweise, das ist ja auch der Gegenstand dieses ersten Audios, werde ich Ihnen einige organisatorische Punkte dann so auch benennen und Ihnen einige vielleicht schon Tipps auch geben, die dann zur besseren Durcharbeit bzw. auch zum Durchdringen des Lernstoffes dann hoffentlich nützlich sind. Diese Veranstaltung IT-Haftungsrecht, hieß irgendwann mal IT-Recht Römisch 1, steht neben der Veranstaltung zum IT-Vertragsrecht alternierend. Das IT-Vertragsrecht wird regelmäßig in den Sommersemestern unterrichtet. Das IT-Haftungsrecht schließt sich dann in den jeweiligen Wintersemestern an. Sie können aus den Veranstaltungen jeweils 2 Credit Points erhalten. Diese Credit Points werden Ihnen gutgeschrieben nach Bestehen der Leistungskontrolle. Die Leistungskontrolle ist in Präsenzveranstaltungen klassischerweise in Klausurform gestaltet. In den Semestern, in denen eine Präsenzform so nicht vorgesehen ist, also auch dem hier laufenden Semester, wird es so sein, dass Sie eine häusliche Arbeit von mir bekommen, die Sie innerhalb weniger Tage dann auch zu bearbeiten hätten und mir dann entsprechend in E-Mail-Form zurücksenden. Diese häusliche Arbeit wird so aussehen, dass ich Ihnen eine oder mehrere Fälle schildere, die sich auf den hier behandelten Gebieten abspielen. Das heißt also in haftungsrechtlichem Gebiet. Diese Fälle sollen Sie bitte bearbeiten und die von mir gestellten Fragestellungen natürlich einer entsprechenden Lösung zuführen. Bei dieser Lösung, da brauchen Sie jetzt also auch keine Angst zu haben, dass ich von Ihnen Sachen verlange, die also quasi ein Jurastudium voraussetzen. Mir ist durchaus klar, dass Sie unter einem bestimmten Blickwinkel natürlich Ihr Studium dann auch begonnen haben, genauso wie ich mein Jurastudium begonnen habe. Haben Sie also ein anderes Studienfach dann auch gewählt, was vielleicht nicht unbedingt den Schwerpunkt in solche Sachen wie Juristerei legt? Ja, logisch. Von daher kann ich also auch hier, gerade auch vor dem Hintergrund der Dichte des Stoffes, den wir hier behandeln werden, eine übermäßige Tiefe natürlich nicht verlangen. Was ich allerdings gerne auch lesen möchte, auch im Rahmen der Ausarbeitungen dann letztendlich, was also auch nachgewiesen werden soll, ist Ihre Fähigkeit, mit dem Gesetz zu arbeiten. Viele von Ihnen werden möglicherweise schon einmal in der Schule einen Gesetzestext in der Hand gehabt haben, aber dann auch möglicherweise nach der Schule nicht mehr. Manche haben vielleicht auch nicht einmal in der Schule das Vergnügen gehabt, tatsächlich Vergnügen gehabt, in ein Gesetz reinzugucken. Das werden wir dann hoffentlich hier einmal ein wenig nachholen. Ja, also ich möchte ganz gerne Ihnen hier auch die Fähigkeit vermitteln, auch für die spätere Praxis vielleicht einmal unbekannte Rechtsfragen anhand des Gesetzes und vielleicht auch anderer Recherchemöglichkeiten, damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht Google, auch diese Fragestellungen einer vernünftigen Lösung zuführen zu können. Also Sie stellen sich also auch vor, dass Sie in einer späteren beruflichen Wirklichkeit dann auch in einem Unternehmen arbeiten, Ihrem eigenen Unternehmen möglicherweise, und Sie bekommen eben ja eine rechtliche Fragestellung auf den Tisch. Natürlich, man kann dann auch Google anschmeißen und gucken, was Google denn einem so dabei rauswirft. Man kann auch sofort zum Anwalt hinrennen oder zu einer Anwältin. Das kann man selbstverständlich machen. Aber es hilft natürlich auch ungemein, wenn man auch selber in der Lage ist, vielleicht ein paar Sachen auch schon durchdringen zu können im Vorfeld zum Googlen, zu einer sonstigen Recherche in der Literatur oder aber zu einem Besuch bei einer Anwältin oder einem Anwalt. Dazu soll letztendlich auch diese Veranstaltung dienen. Die Veranstaltung soll also dienen dazu, dass man Ihnen ein wenig die Welt der Juristerei, die Welt der Rechtsprechung dann auch näher bringt, in dem Sinne, dass Sie letztendlich auch in Ihrer beruflichen Wirklichkeit nach Möglichkeit Zeit, mindestens Zeit und auch Geld sparen können. Und letztendlich, das ist wieder zum Thema des Haftungsrechts, dass Sie Haftungsrisiken auch für sich selbst, für ein Unternehmen, möglicherweise Ihr eigenes Unternehmen, denn minimieren können. Diejenigen von Ihnen, die bereits auch im vergangenen Semester oder in einem der vergangenen Semester das Vertragsrecht gehört haben, die kennen diese Zielrichtung im Grunde genommen bereits. Auch dort ist es so, dass die Vermittlung juristischer Grundkenntnisse eben auch im Sinne von Zeit und auch Geldersparnis eines der Ziele auch gewesen ist. Worum geht es dann also hier im Einzelnen? Worauf lassen Sie sich dann hier letztendlich auch ein? Ich werde mich bemühen, Ihnen in möglichst gut nachzuvollziehender Art und Weise einige auch meiner beruflichen Praxis entsprechenden Kernbereiche des IT-relevanten Haftungsrechts ein wenig nahezubringen. Das fängt damit an, dass wir uns im Grunde genommen einmal erst annähern an das Haftungsrecht, schlicht und ergreifend dadurch, dass wir in das Gesetz reingucken, was, sagen wir mal so, auch immer etwas über allem anderen schwebt, nämlich das Grundgesetz. Was gibt es dort für Artikel, die vielleicht in haftungsrelevanter Art und Weise eine Rolle spielen können? bis hin zu solchen Techniken wie das Abwägen von wechselseitigen Rechten. Na, so dass man also ein Gespür dafür bekommt, worauf denn auch das Haftungsrecht irgendwo auch basiert. Wir werden uns danach dann in den Bereich des bürgerlichen Gesetzbuches dann noch bewegen, dort die Kernhaftungstatbestände, also in der Hauptsache den Paragraphen 823 BGB und den Paragraphen 1004 BGB analog kennenlernen, werden uns dann dabei aber auch auf der sogenannten haftungsausfüllenden Seite damit auch beschäftigen, was eigentlich auch Haftung bedeutet. Also Haftung wird ja oft auch gleichgesetzt, einfach mal so mit, ja, Haftung bedeutet Schadensersatz. Da werden wir sehen, das ist ja möglicherweise nicht so, wie wir aus einem Reflex vielleicht dann auch immer erwarten, dass also auch Haftung immer in Geld geleistet werden muss. Risiken, die dann damit im Verbund stehen, würde ich Ihnen da auch näher bringen. Nachdem wir uns in dieser Art und Weise dann Grundstrukturen erarbeitet haben, werden wir uns in bestimmte, ja auch in der Praxis hochrelevante Bereiche hineinbegeben, die dann auch eine größere Rolle auch im Rahmen der Prüfung, im Rahmen der häuslichen Arbeit spielen werden. Da rede ich dann von den Bereichen insbesondere des Wettbewerbsrechts, des Markenrechts und auch des Urheberrechts. Nicht ausgeschlossen dabei ist dann auch, das ist so dem individuellen Fortschritt der Veranstaltung auch geschuldet, dass wir uns auch in andere Bereiche hineinbewegen, etwa in den Bereich des Datenschutzrechts oder auch des Strafrechts. Organisatorisch ist zu beachten, dass die häusliche Arbeit von mir in etwa so am Ende des Semesters ausgegeben werden wird. Die genauen Termine würde ich Ihnen dann auch in meinem Mini-Blog unter stücke.eu im Bereich Lehre und TU Braunschweig kommunizieren. Sie werden in etwa 3 Tage Zeit haben, auch die von mir gestellten Aufgaben zu lösen. Die Lösungen müssen auch nicht überragend lang sein. Im Regelfall lässt sich so etwas so also im Textverarbeitungssinne gesprochen auf etwa, sagen wir mal so 3, 4 Seiten sicherlich auch gut darlegen. Worauf ich in diesem Zusammenhang auch schon jetzt gerne hinweise, ist eben auch der Umstand, dass, ich hatte das schon angesprochen, am Gesetz gearbeitet werden soll. Sie sollen aber bitte das Ganze nicht so verstehen, dass Sie jetzt im Rahmen der Veranstaltung Paragraphen auswendig lernen sollen oder auch strukturieren oder auch Prüfungsschemata auswendig lernen sollen. Sondern ich möchte ganz gerne mit Ihnen ein wenig auch üben, wie Sie auch die Lösungen tatsächlich auch ohne auswendig lernen am Gesetz entwickeln können. Das ist im Grunde genommen für eine Klausur natürlich umso wichtiger als im Rahmen einer häuslichen Arbeit. Bei einer häuslichen Arbeit treten dann vielleicht auch noch andere Fähigkeiten hinzu, die wir miteinander dann hier auch üben werden, auch besprechen werden, nämlich auch die Fähigkeit, ja, Recherche zu betreiben und auch ja, Recherchemöglichkeiten richtig nutzen zu können. Bis hin eben dazu, dass Sie auch lernen, wie man entsprechende gerichtliche Entscheidungen zu bestimmten Themenkreisen erstmal findet und zum anderen auch solche gerichtlichen Entscheidungen richtig liest. Solche Entscheidungen können manchmal recht kurz sein, solche Entscheidungen können aber auch episch lang sein. Auch von den Formulierungen her unterscheiden sich Entscheidungen beispielsweise eines Amtsgerichts, hätte ich jetzt mal beinahe gesagt, naturgemäß eben auch von Entscheidungen, die vom Europäischen Gerichtshof kommen. Auch hier bitte nicht erschrecken, ich verlange jetzt auch nicht von Ihnen und ich habe auch nicht vor, im Rahmen dieser Veranstaltung Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes dann auch zu lesen, geschweige denn zu verstehen, was also ein wenig Kritik von meiner Seite sei erlaubt, auch für Juristen manchmal nicht ganz so einfach ist. Dennoch möchte ich hier Strukturen vermitteln, die es Ihnen dann auch erlauben, auch solche Entscheidungen möglichst ja, stringent lesen zu können, auch schnell lesen zu können, damit Sie auch möglichst fix auch zu den relevanten Punkten der Entscheidung dann auch kommen. Neben der Fähigkeit, also mit dem Gesetz arbeiten zu können, wird hier für die häusliche Arbeit dann auch für Sie die Fähigkeit entscheidend sein, auch eine entsprechende Recherche zu betreiben und auch Entscheidungen auswerten zu können. Alles Sachen, die wir dann miteinander besprechen. Was brauchen Sie an Materialien für die Veranstaltung? Nun, eigentlich relativ wenig. Das in der Präsenzform im Grunde genommen erforderliche Buch, der Gesetzestext, den Sie anschaffen müssten. Der wird von mir regelmäßig eben dergestalt empfohlen, dass ich Ihnen rate, die Becksche Sammlung Computerrecht anzuschaffen. Also einen Link darauf, meine ich, habe ich auch schon in das Blogsystem eingepackt. Diese Gesetzessammlung ist im Grunde genommen nicht nur eine Zierde im ironischen Sinne gemeint für das heimische Regal. Man kann damit also auch tatsächlich in der Praxis sehr, sehr gut arbeiten, auch offline arbeiten. Diejenigen von Ihnen, die in der Vergangenheit auch die Prüfungen in Klausurform abgelegt haben, brauchten diese Gesetzessammlung quasi zwingend, da sie im Grunde genommen das einzige zugelassene Hilfsmittel auch in der Klausur gewesen ist. Diese Gesetzessammlung ist gut strukturiert, würde also auch in dieser Veranstaltung bzw. zusätzlich auch in der Veranstaltung Vertragsrecht herangezogen werden können, da sie einen guten Querschnitt durch die IT-relevante Rechtsmaterie vom IT-Zivilrecht über das Haftungsrecht bis hin dann auch zum Strafrecht, Datenschutzrecht etc. dann auch bietet. Das heißt also, sollten Sie vorhaben, einen Gesetzestext anzuschaffen, meine Empfehlung, diese Becksche Sammlung Computerrecht. Sollte jemand von Ihnen eine anderweitige Gesetzessammlung haben, dann bin ich auch natürlich gerne bereit, mir diese mal anzugucken und mal zu schauen, ob das vielleicht eine sinnvolle Alternative wäre. Also ich halte keine Tantiemen vom Beck Verlag, ich bin da also auch für Alternativen jederzeit offen. Im Rahmen der Veranstaltung, die jetzt aber wie in diesem Semester nicht in Präsenzform abgehalten wird, sondern die eben in einem Online-Format abgehalten wird, reicht es meines Erachtens nach natürlich aus, wenn Sie statt einer Gesetzessammlung in Printform auch auf die Gesetze im Internet zugreifen. Damit hätten wir auch schon die Adresse, die ich Ihnen hier empfehlen würde, gesetze-im-internet.de. Da finden Sie vom Juris Verlag auch die, ja, sagen wir mal so quasi halbamtliche Gesetzessammlung, auf die hier zugegriffen werden kann. Die ist für gewöhnlich auch in einem sehr aktuell gehaltenen Format auch gut zu recherchieren, gut zu lesen. Das wäre eine Sammlung, die ich Ihnen hier tatsächlich ans Herz legen würde und mit der Sie dann quasi auch um die Anschaffung dieses Gesetzestextes in Printform herumkommen könnten. Brauchen Sie nun ein Lehrbuch? Nein, ein Lehrbuch brauchen Sie nicht. Das Lehrbuch ist im Grunde genommen völlig unnötig. Sie würden im Grunde auch die Inhalte, die für die Prüfung relevant sind, mit den hier von mir zur Verfügung gestellten Audiodateien eigentlich immer relativ gut nacharbeiten können, zusätzlich eben auch mit den von mir zur Verfügung gestellten Folien. Wer von Ihnen gerne einzelne Aspekte vertiefen möchte, der kann sich natürlich auch in verschiedenen Quellen, auch im Netz austoben. Eine sehr seriöse Quelle in diesem Zusammenhang sind die Online-Skripten von Professor Hören, der am ITM der Uni Münster lehrt. Die Skripten habe ich in der Folie auch verlinkt. Ansonsten googeln nach ITM, ITM Hören mit OE geschrieben, führt direkt dann auch zu den auch aktuell gehaltenen Skripten. Mehr brauchen Sie im Grunde genommen für die Veranstaltung nicht. Natürlich, Sie können auch Wikipedia bemühen, Sie können Google bemühen, wobei bei Google bin ich natürlich auch immer so ein bisschen derjenige, der auf die Bremse tritt und sagt, naja, das muss nicht unbedingt dann auch zu sinnvollen Ergebnissen führen, kann natürlich auch häufig. Google liefert häufig Ergebnisse aus sogenannten Sekundärquellen, also Quellen, die im Grunde genommen von Primärquellen sich ableiten, redaktionell bearbeitet sind und mit denen man also auch im Sinne einer sauberen Arbeit möglichst nicht arbeiten sollte. Also wir wollen hier auch nach Möglichkeit mit Primärquellen arbeiten, was also auch bedeutet, dass das Gesetzeswerk selbst zugrunde zu legen ist und die Entscheidungen von Gerichten, die anhand dieser Gesetze dann auch ergangen sind. Als Angehörige der Hochschule haben Sie auch die Möglichkeit, Recherchemöglichkeiten online wahrzunehmen, so etwa auch des Beck Verlages unter beck.de. Erhalten Sie eine Möglichkeit, dann jedenfalls aus dem Hochschulnetz heraus zu recherchieren in diversen Lehrbüchern und insbesondere auch in den dort enthaltenen, in der Datenbank enthaltenen gerichtlichen Entscheidungen. Diese Entscheidungen sind jedenfalls im Regelfalle nicht redaktionell bearbeitet, stellen also auch mit den Primärquellen dar, anhand derer man auch den Stoff hier gut nacharbeiten kann. Es kann also auch durchaus sein, dass ich Sie auch im Rahmen der Veranstaltung gelegentlich bitte oder Ihnen empfehle, einen Blick in verschiedene Entscheidungen hineinzuwerfen. Die können Sie auch gerne googeln und nach Möglichkeit, es gibt natürlich auch andere Angebote, wo auch der Originaltext von Gerichtsentscheidungen veröffentlicht ist. Ansonsten wäre eben dieses Angebot des Beck Verlages aus dem Hochschulnetz heraus allererste Wahl. Natürlich läuft die Veranstaltung letztendlich darauf hinaus, dass Sie die Leistungskontrolle erfolgreich bestehen, damit Sie Ihre Credit Points einfahren können. In den vergangenen Semestern, wie auch hoffentlich in diesem Semester, ist es so, dass die Hausarbeiten von mir durchgesehen werden und Ihnen danach dann das Ergebnis per Mail mitgeteilt wird. Die Uni bekommt von mir eine entsprechende Nachricht. Die Noten bzw. die Informationen, dass Sie den Kurs bestanden haben, wird von der Uni an das Prüfungsamt im Listensystem weitergegeben, sodass hier hoffentlich keine weitere Tätigkeit durch Sie erforderlich ist. Sollte es irgendwann einmal gegen Ende des Semesters bzw. nach Ablauf des Semesters Schwierigkeiten geben, informieren Sie mich bitte oder informieren Sie die Hochschule direkt, dass man hier nachschaut, ob denn da vielleicht bei der Übermittlung irgendetwas schiefgelaufen ist. Das ist Gott sei Dank in der Vergangenheit nur sehr, sehr selten der Fall gewesen, aber man soll ja nie, nie sagen. Zu den Inhalten der Klausur würde ich Ihnen im Verlauf der Veranstaltung per Audio und auch im Rahmen einer vielleicht jeweils kurzen Zusammenfassung da in diesem Mini-Blog dann einige Hinweise erteilen. Natürlich kann ich Ihnen die Aufgabenstellungen nicht im Vorfeld dann auch präsentieren. Das habe ich weder in vergangenen Semestern gemacht, noch werde ich das in der Zukunft machen, dem akademischen Anspruch natürlich auch geschuldet. Aber ich werde zumindest den Prüfungsstoff so weit eingrenzen Ihnen gegenüber, dass Sie da jetzt also nicht irgendwie verloren in der Weltgeschichte nach irgendwelchen Inhalten suchen bzw. ziellos dann auch gerade im Vorfeld zu der häuslichen Arbeit noch in Ihrer Vorbereitung herumirren. Zu diesem Zwecke werde ich auch im Rahmen der letzten Audios vor der sich dann anschließenden häuslichen Arbeit, das wird dann voraussichtlich Ende Januar sein, eine Art Mini-Repetitorium mit Ihnen durchführen, wo ich im Grunde genommen die bisherigen Lerninhalte, die wir also in den Audiodateien bis dahin erarbeitet haben, noch einmal ein wenig zusammenfasse und Ihnen danach dann auch fokussiert einige Hinweise und Tipps im Rahmen auf die Erstellung der Hausarbeit gebe. Da ich davon ausgehen muss, dass vielleicht auch so dieses Stichwort häusliche Arbeit im Zusammenhang mit Rechtsdingen bzw. Fallbearbeitung für Sie komplettes Neuland ist, würde ich natürlich auch gerne Ihnen einige Musterfälle dann auch in das System, in dieses Mini-Blog dann auch einpflegen. Diese Fälle können Sie dann auch nach Eingabe des Passwortes mit Lösungsvorschlägen auch herunterladen und durcharbeiten. Wie gesagt, für Fragen gerne dann auch per Mail an mich. Dabei aber schon auch an dieser Stelle der Hinweis darauf, dass die von mir verfassten Lösungen sicherlich relativ ausführlich gestaltet werden würden. Aber diese Ausführlichkeit von mir auf der anderen Seite dann auch in der Klausur von Ihnen kaum verlangt wird. Ich muss in der Bearbeitung lesen, dass Sie gelernt haben, mit dem Gesetz umzugehen, beziehungsweise dass Sie gelernt haben, auch Recherche an Primärquellen, das heißt also auch an Urteilen selbst durchführen zu können. Ich werde also auch keinen besonderen Stil bei der Verfassung dieser Lösung zugrunde legen. Juristen kennen das also auch aus ihrer Ausbildung. Bis zum ersten Staatsexamen schreibt man im sogenannten Gutachtenstil, der nach bestimmten Kriterien aufgebaut ist. Danach im Rahmen der Referendarausbildung lernt man dann seine Arbeiten im Rahmen eines sogenannten Urteilsstils abzufassen. Alles Sachen, die also für diese Veranstaltung nicht interessieren. Sie können Ihre Lösungen also rein in Prosa-Form abfassen und dann entsprechend zur Verfügung stellen. Auch noch einmal gilt eben die Feststellung, dass die Veranstaltung sicherlich ein juristisches Studium nicht ersetzen soll. Wir uns hier auf einige praxisrelevante Fragen konzentrieren. Ich allerdings doch einige dogmatische Grundfähigkeiten und Grundkenntnisse Ihnen vermitteln möchte. Sensibilisieren bedeutet natürlich auch ein wenig, sagen wir mal, Verständnis wecken dafür, wie Juristen denken, warum Juristen eben Entscheidungen treffen, so wie sie dann letztendlich auch in Urteilsform niedergelegt werden. Das bedeutet etwa auch schon bereits, dass man sich ein wenig mit der, nennen wir es mal, Juristensprache beschäftigen muss. Warum sprechen Juristen manchmal so komisch? Warum sind die Urteile auch so komisch geschrieben? Warum sind Urteile nicht gleichsam immer schwarz und weiß? Warum sind Urteile unpräzise? Und warum entscheiden Gerichte möglicherweise gleiche oder ähnliche Sachverhalte komplett unterschiedlich? Warum ist das so? Diese, nennen wir es mal, Grundfertigkeiten werden Inhalt eben auch der ersten Audiodateien bzw. der ersten Audios dann auch sein, die hier an dieser Stelle veröffentlicht werden. Ich würde ganz gerne zunächst einmal mich mit Ihnen in rechtliche Basics hineinbegeben, danach dann also auch versuchen, mit Ihnen zu erarbeiten, wie Gesetze aufgebaut sind, wie sie strukturiert sind, auch unter Einschluss von Urteilen, dass wir also einmal uns vielleicht relativ stumpf erstmal ein Urteil angucken, wie ist das Ganze denn aufgebaut. Eben auch vor dem Fokus, dass Sie lernen sollen, auch unter einem gewissen Zeitdruck auch Aufgaben zu lösen, juristische Fallgestaltungen dann auch erledigen zu können. Wie gesagt, danach dann im Anschluss schwerpunktmäßig die Behandlung von IT-rechtlichen Komplexen im Bereich vordringlich eben des Wettbewerbsrechts, Markenrechts und des Urheberrechts, die ja dann auch im Rahmen der häuslichen Arbeit eine Rolle spielen werden natürlich. So, und über das Erarbeiten von Basics kommen wir jetzt also auch schon mal zum Beginn der Veranstaltung, eben auch zur Juristensprache. Diejenigen von Ihnen, die der Veranstaltung diesen Audiodateien auch anhand der Folien dann auch folgen, dürfen gerne bei Folie Nummer 12 einsteigen, wo dann nämlich auch beispielsweise gefragt wird, was denn eigentlich IT-Recht ist. Also ein Beispiel dafür, dass also eigentlich etwas, wo vielleicht jeder von uns eine andere Vorstellung hat, dass man so etwas auch gerne mal auch im Sinne der Entscheidungsfindung auch mal konkretisieren könnte. Was ist IT-Recht? Warum ist IT-Recht vielleicht nicht ganz so eindeutig zu definieren, beziehungsweise wie kann man so etwas eigentlich mal irgendwo definieren? Dazu müsste man das IT-Recht ja in irgendeiner Form beziehungsweise diesen Begriff abgrenzen können gegen andere Sachen. Was also ist eigentlich IT-Recht? Wir sind ja in der Veranstaltung IT-Recht, IT-Haftungsrecht. Also könnte man dann sagen, auch ein Unterfall des IT-Rechts. Aber noch einmal, was ist eigentlich IT-Recht? Wenn Sie definieren wollten, was IT-Recht ist, fällt das möglicherweise schwer. Nicht nur möglicherweise, sondern sicherlich auch tatsächlich schwer. Ein alter, blöder Juristenspruch ist dann der, dass also ein Blick ins Gesetz die Rechtsfindung erleichtert, beziehungsweise eben auch das Ausfüllen von Definitionen. Der Begriff des IT-Rechts indes ist von Gesetzes wegen, bis auf eine einzige Ausnahme nicht wirklich definiert. Und diese eine Ausnahme, die findet sich in der Fachanwaltsordnung. Da würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt drauf kommen, wenn man also gefragt werden würde, dass man das IT-Recht in irgendeiner Form definieren soll. Aber dort ist eben eine Aufzählung der Gebiete enthalten, aus denen das IT-Recht besteht. Und diese Aufzählung kann auch als Grundlage einer Definition herangezogen werden. Paragraph 14k der Fachanwaltsordnung sagt dann also, dass das IT-Recht, dass also wenn man Fachanwalt für IT-Recht werden möchte, dass man dort auch besondere Kenntnisse, besondere theoretische Kenntnisse ist da gemeint und praktische Fähigkeiten, die kommen noch dazu, im Informationstechnologierecht nachzuweisen hat. Danach listet das Gesetz dann neun Fallgruppen auf, die auch zum Gegenstand eben dieser Veranstaltung gemacht werden. Da heißt es dann also, dass besondere Kenntnisse nachzuweisen sind in den Bereichen des Vertragsrechts, einschließlich der Gestaltung individueller Verträge und allgemeiner Geschäftsbedingungen, was also Gegenstand eben auch der Veranstaltung zum Vertragsrecht jeweils im Sommersemester ist. Dann tritt dazu, dass man Kenntnisse im Recht des elektronischen Geschäftsverkehrs braucht, anschließend Gestaltung von Providerverträgen, Nutzungsbedingungen. Auch das Geschäftsverkehr, der elektronische Geschäftsverkehr, Gegenstand des Vertragsrechts der anderen Veranstaltung. Aber dann geht es in Ziffer 3 weiter, dass man also auch Kenntnisse braucht, nämlich Grundzüge im Immaterialgüterrecht im Bereich der Informationstechnologien. Auch Bezüge zum Kennzeichenrecht und insbesondere Domainrecht. Das Immaterialgüterrecht, das ist, viele von Ihnen werden es vielleicht wissen, wer es nicht weiß, grenzt sich natürlich auch ab gegen das Materialgüterrecht. Immateriell sind also solche Güter, die man nicht erfassen kann, die also nicht irgendwie physisch greifbar sind, sondern die in geistiger Form schweben. Das sind also etwa Rechte am geistigen Eigentum, an Urheberrechten, auch solche Sachen wie Markenrechte sind damit gemeint. Also solche Sachen, die man tatsächlich auch weder sehen noch anfassen kann, das sind Immaterialgüterrechte. Bezüge zum Kennzeichenrecht, das meint also auch nicht unbedingt das Autokennzeichen, sondern Kennzeichen, das meint dann auch tatsächlich eben auch Marken, geschäftliche Bezeichnungen nach dem Markengesetz. Insbesondere ist auch noch das Domainrecht genannt. Das ist ebenfalls eine Domain, kann man ja auch so ebenfalls nicht greifen. Auch ein geistiges Recht, ein immaterielles Recht. Weiter geht es auch damit, dass man für das IT-Recht Kenntnisse benötigt. Wollte man Fachanwalt für Informationstechnologie sein, im Bereich des Datenschutzes, Sicherheit der Informationstechnologien, Verschlüsselung, Signaturen. Dann geht es auch noch weiter: Telekommunikationsrecht, öffentliche Vergabe, Kartellrecht, internationales Privatrecht, Strafrecht und Besonderheiten der Prozess- und Verfahrensführung. Diese letztgenannten, etwas jetzt runtergehaspelten Rechte spielen auch für diese Veranstaltung keine Rolle, sondern wir werden uns im Rahmen dieser Veranstaltung eben mit dem sogenannten Immaterialgüterrecht beschäftigen. Kennzeichenrecht, das Domainrecht werden wir vielleicht auch noch mal etwas ankratzen und dann auch den Bereich des Wettbewerbsrechts noch dazunehmen. Also eine Art der Definition durch Aufzählen von Beispielen. Durchaus eine statthafte Möglichkeit, Begriffe einzuschränken bzw. Begriffe zu erläutern. Man könnte fast sagen, dass Juristen ein wenig dazu neigen, eigentlich relativ kurze Begriffe, wie also hier in diesem vorangegangenen Beispiel, den Begriff des IT-Rechts auszubreiten, auszuwalzen. Warum macht man das aber? Nun, ganz einfach. Es gibt ein Wort von Seneca, der irgendwann mal sagte, in übersetzter Form, dass das Gesetz kurz sein muss, damit es von Unkundigen leichter behalten werden kann. Diese Linie, dass also Gesetze möglichst kurz gehalten werden sollen, die zieht sich also auch durch die Rechtsgeschichte hindurch. Auch der alte Fritz hat irgendwann mal gesagt, als man ihm dieses allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten von 1794 präsentiert hat, dass ihm dieses Gesetz im Grunde genommen viel zu lang ist. Gesetze müssen kurz sein, präzise, prägnant, damit sie eben auch befolgt werden können. Diese, naja, möglichst große Kürze der Gesetze führt aber eben dazu, dass Gesetze unpräzise werden, dass also Begrifflichkeiten in Gesetze eingebaut werden, die dann auch ausgelegt werden müssen, damit man letztendlich auch von der Kürze der Gesetze ausgehend sämtliche nur irgendwie theoretisch in Betracht kommende Sachverhalte auch abdecken kann. Und genau das führt eben auch zu dem Problem, dass man eben auch häufig auch daran sieht, dass Gerichte unterschiedliche Entscheidungen zu eigentlich identischen bzw. vergleichbaren Sachverhalten treffen. Diese Entscheidungen drehen sich dann um eine vielleicht unterschiedliche Auslegung bestimmter Begrifflichkeiten, die vom Gesetzgeber in relativer Kürze in das Gesetz aufgenommen worden sind, damit eben das Gesetz so kurz ist oder so kurz wie möglich gehalten werden kann. Wie man kurze Begriffe in Gesetzen auch etwas auswalzen kann, definieren kann, damit eine Subsumption unter das Gesetz möglich ist, zeigt Ihnen ein Beispiel, das ich Ihnen auf Folie 18 in die Unterlagen mit eingestellt habe, nämlich ein Beispiel, was am Begriff der Eisenbahn festgemacht ist. Jede bzw. jeder von uns wird sicherlich ein Bild vor Augen haben, wenn man einfach sagt, ja, das ist eine Eisenbahn. Das ist klar, das hat da was mit Schienen zu tun, dann mit einem ICE vielleicht, der einem dann auch ins Gedächtnis kommt. Oder Diesellokomotiven, Dampfloks, das ist eigentlich so klassischerweise Eisenbahn. Dieser Begriff auf Seite 18 knüpft nun an ein Eisenbahnunternehmen. Nun stellen Sie sich mal vor, das ist vielleicht ein etwas abstruser Vergleich, es gibt ein Unternehmen, das im Bergbau beschäftigt ist. Wer von Ihnen aus einer Bergbauregion kommt, der weiß vielleicht, was ein Hund ist. Also jetzt nicht ein Vierbeiner mit mehr oder weniger Fell, der bellt, sondern ein Hund mit T hinten geschrieben. Das ist im Grunde genommen eine, naja, man könnte sagen, eine Lore, also ein ja, Behältnis, das auf Schienen im Bergbau dann betrieben wird, um da Abraum oder auch Minerale fördern zu können und bewegen zu können. Jede oder jeder von Ihnen ist also auch eingeladen, mal anhand dieser Definition, die ich Ihnen auf Folie 18 präsentiert habe, zu überprüfen, ob denn beispielsweise ein Unternehmen, das keine Dampfloks oder ICEs oder wie auch immer betreibt, sondern einfach nur solche Förderwagen zur Verfügung stellt, ob das als Eisenbahn anzusehen ist. Auf den ersten Blick würde man also vielleicht sagen, naja, also das ist schon ein großer Unterschied, ob das jetzt ein Unternehmen ist, das also meinetwegen im Personentransport oder Gütertransport auf Schiene mit einer Dampflok unterwegs ist oder aber ein Unternehmen, das solche Förderwagen einfach nur zur Verfügung stellt bzw. baut. Das kann durchaus so oder so gesehen werden. Wenn Sie die Definition, die ich Ihnen jetzt hier anhand einer uralten Entscheidung des Reichsgerichts, Vorgängerin des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1879, mal präsentiere, wenn Sie das Ganze einmal sich auf der Zunge zergehen lassen, diese Definition, dann werden Sie feststellen, ja, das wird man wohl mit Fug und Recht tatsächlich als Eisenbahn ansehen können. Diejenigen von Ihnen, die das Ganze an der Folie nicht verfolgen, die Definition des Reichsgerichts ist bemerkenswert. Tatsächlich ist es so, dass der jetzt folgende Satz keinen Punkt enthält, sondern Kommata, Bindestriche, aber jedenfalls nur einen einzigen Punkt, nämlich der am Ende. Die Definition für Eisenbahn nach der Vorstellung des Reichsgerichts, das ist ein Urteil vom 17.03.1879, ist wie folgt: Eine Eisenbahn ist ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte den Transport großer Gewichtsmassen bzw. die Erzielung einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften, Dampf, Elektrizität, tierischer oder menschlicher Muskeltätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch schon durch die eigene Schwere der Transportgefäße und deren Ladung und so fort, bei dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige, je nach den Umständen nur bezweckterweise nützliche oder auch Menschenleben vernichtende und menschliche Gesundheit verletzende Wirkung zu erzeugen, fähig ist. So, das war, dann kommt der Punkt, das war das Zitat, sehr beachtlich, und kann man sich gerne mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich gebe gerne zu, wenn Sie das Ganze per Audio jetzt gehört haben und das nicht parallel lesen, dann werden Sie am Ende des Satzes nicht wissen, wie es angefangen hat, und Sie werden auch nicht wissen, wie denn der Satz im Mittelteil aussieht. Das ist höchst verständlich. Das werden diejenigen von Ihnen, die ein fotografisches Gedächtnis haben, vielleicht etwas anders sehen. Die allermeisten, mich eingeschlossen, haben allerdings kein fotografisches Gedächtnis. Trotzdem würde man das Ganze jetzt nochmal unter dem Blickwinkel dieses sogenannten Grubenhund, dann auch nochmal des Förderwagens, sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dann wird man wohl auf die Idee kommen, jawohl, das ist eine Eisenbahn. Nun, das ist natürlich eine Sache aus der längeren Vergangenheit. Diese Definition, ja, so verschwurbelt sie eben auch klingen mag, hat allerdings auch heute immer noch Gültigkeit. Würde man jetzt beispielsweise gucken, ob dann hier eine Magnetschwebebahn neuester Bauart, ein Schnellzug, Magnetschnellzug unter diese Definition fällt, auch dann würde man sagen, jupp, das ist klassischerweise eine Eisenbahn. Warum könnte das jetzt beispielsweise von Bedeutung sein? Nun, stellen Sie sich mal vor, Sie sollen überprüfen, ob denn das Unternehmen, ein betreffendes Unternehmen, das also entweder Förderwagen herstellt, diese legendären Grubenhunde, oder aber Magnetschwebebahn allerneuester Bauart, ob das bestimmten regulatorischen Vorgaben für eine Eisenbahn unterliegt. So, dazu müssen Sie also wissen, was eine Eisenbahn im Einzelnen ist. Und da kann man dann tatsächlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Und an solchen Begrifflichkeiten wird dann also hin und her argumentiert. Das mag ja alles auch noch relativ abstrakt sein, aber die Bedeutung kann man im Grunde genommen schon erfassen, eben auch dieser Definitionstechnik bzw. des Bedürfnisses zu definieren und auch unklare Rechtsbegriffe auszufüllen, wenn man einfach nur mal den Begriff des Schadens sich auch mal versucht, ein bisschen vor Augen zu führen. Was ist nun ein Schaden? Also, wenn man das definieren möchte, die Juristen sagen, naja, das ist eine unfreiwillige Einbuße an geschützten Rechtsgütern. Ja, gut. Wer könnte man sagen, jemand anderen schädigt, der ist zum Schadensersatz verpflichtet. Dazu braucht man einen Schaden. Was ist nun aber ein Schaden? Die Definition hatte ich Ihnen gerade schon, die ja relativ juristisch geprägte Definition gebracht. Eine unfreiwillige Einbuße an geschützten Rechtsgütern. Ja, Rechtsgüter, das ist sowas wie Eigentum natürlich. Kann aber auch sowas wie Ehre sein. Und dabei wird es dann natürlich auch schon deutlich, dass an den Begriff auch unterschiedliche Anforderungen gestellt werden können. Was eine Einbuße an Rechtsgütern wie Eigentum oder Ehre ist, das kann man möglicherweise im Detail so oder so sehen. Relativ plakatives Beispiel, auch prominentes Beispiel, ist der sogenannte Dieselskandal, wo ja auch darüber gestritten wurde, ob denn überhaupt die Fahrzeuge, die unter einem solchen Dieselmotor dann auch leiden in Häkchen, ob die denn auch ja, schadhaft sind. Das platte Gegenargument wäre ja dann noch, man kann ja damit immerhin fahren. Aber trotzdem wird man ja wohl auch sagen können, dass dadurch, dass ein solcher Dieselmotor verbaut wurde, der bestimmte Grenzwerte nicht einhält, der führt eben auch dazu, dass das Fahrzeug einen Minderwert erleidet, der sich dann im Wiederverkauf etwa auch ausschlägt, sodass man darüber dann auch den Schadensbegriff durchaus erfüllen kann. Aber das hatte eben auch die Gerichte bundesweit bis hin zum Bundesgerichtshof über mehrere Instanzen hin bewegt. Ein Beispiel meinetwegen auch mal aus eigener Praxis. Ich hatte vor einigen Jahren einen Fall mal zu behandeln in meiner relativen Frühzeit der Tätigkeit. Da ging es darum, dass jemand einen Tisch gekauft hat, einen relativ hochwertigen Küchentisch, der über eine Tischplatte verfügte, die mit einer Schutzschicht versehen war. Das ist natürlich klar, in der Küche kann es eben auch mal sein, dass auf dem Tisch Sachen umgekippt werden, Flüssigkeiten umgekippt werden. Das ist dann eben so. Insbesondere dann, wie, das war tatsächlich der Fall, derjenige, der den Tisch gekauft hatte, auch kleine Kinder hatte, die dann auch natürlich gerne auch am Küchentisch auch mal was umgeworfen haben. Nun war es so, dass dieser Küchentisch, der ja oben mit einer Schutzschicht versehen war, das war ein Holztisch, dass diese Schutzschicht einen Riss hatte. Und durch diesen Riss ist Flüssigkeit in das Holz eingedrungen. Der Küchentisch wurde natürlich auch ab und zu mal feucht abgewischt, so wie das eben üblich ist. Damit war dann der Käufer auch nicht ganz einverstanden, der ja auch immerhin einiges an Geld für diesen Tisch ausgegeben hatte. Der Käufer hat dann den Verkäufer auf Schadensersatz in Anspruch genommen, dafür, dass der Verkäufer ihm einen mangelhaften Tisch verkauft hat. Einzelheiten, Paragraphen, wer es nachlesen möchte, das hat einen kleinen vertragsrechtlichen Touch hier. Das geht die Paragraphen 433 folgende, Paragraph 437 spielt da auch eine Rolle. Aber sei es mal drum. Es ging also hier darum, letztendlich, dass Schadensersatz verlangt wurde. Und auch ohne, dass wir jetzt einfach die Paragraphen einmal hoch und runter reiten, dass die Entscheidung des Gerichts war nun die folgende: Ein Schadensersatz aus dem Kauf eines solchen Tisches war nicht zuzusprechen. Das Gericht war der Auffassung, dass der Tisch ja immer noch so benutzt werden kann, wie er ja normalerweise benutzt wird, nämlich zum Abstellen von Gegenständen. Das hat dem Gericht ausgereicht, hat gesagt, naja, also das bisschen, da soll man sich quasi nicht so anstellen. Das ist kein erstattungsfähiger Schaden. Der Kläger, der fand das natürlich überhaupt nicht gut, überhaupt nicht lustig. Der muss ja immerhin auch davon ausgehen, wenn der Tisch eben einige Wochen, einige Monate dann auch normal genutzt wird, dass beispielsweise das Holz eben auch aufquillt und der Schaden immer und immer größer wird. Ja, aber trotzdem, das Gericht war der Auffassung, das ist kein erstattungsfähiger Schaden. Also nach Ansicht des damals mit der Sache betrauten Richters war es also so, dass es keine in der Rechtsordnung anerkannte Einbuße an einem ja, Rechtsobjekt, nämlich dem Tisch, gewesen ist. Sie werden zugeben, das kann man so oder so sehen. Also der Kläger hatte das natürlich nicht ganz so gesehen wie das Gericht. Er sagte dem Richter dann auch so, naja, Herr Vorsitzender, Richter werden ja häufiger dann auch mit Vorsitzender bzw. Vorsitzende angesprochen. Wo steht eigentlich Ihr Auto? Er wurde dann schon so etwas nervös und wollte dann auch wissen, ja, Herr Kläger, warum wollen Sie das von mir wissen? Ja, ist ja ganz einfach. Dann gehe ich mal mit dem Schlüssel an Ihrer Autotür lang und gebe Ihnen mal einen schönen Kratzer mit auf die Welt. Sie können ja das Auto auch noch bestimmungsgemäß nutzen. Das ist ja dann ebenfalls konsequenterweise auch kein von der Rechtsordnung anerkannter Schaden. Herr Richter wurde nur teilweise nachdenklich, ist natürlich ein Vergleich Äpfel mit Birnen, mag aber so ein bisschen auch illustrieren, dass also auch Entscheidungen von Gerichten vielleicht nicht unbedingt immer nur auf Verständnis treffen müssen. Also es ist Auslegungssache, wie man hier also auch in dem vorliegenden Fall, in dem Beispiel, den Begriff des Schadens auslegt. Ich war übrigens Vertreter des Klägers, habe das Ganze auch nicht ganz so gesehen, wie das Gericht mal gelinde gesagt, sonst hätte ich auch die Klage nicht eingereicht. Also ich wäre auch Freund eben einer anderweitigen Auslegung gewesen, von der ich auch überzeugt bin, dass das eigentlich auch dann die richtige Auslegung gewesen ist. Aber sei es drum. Sie sehen also, dass hier die Arbeit am Gesetz, beispielsweise durch Definition, durch Ausfüllen unklarer, unscharfer Rechtsbegriffe, im Grunde genommen juristischer Alltag ist. Warum ist das so? Nun, Sie können schlicht und ergreifend unmöglich Gesetze verfassen, die alle nur irgendwie theoretisch denkbaren Konstellationen im Blick haben. Sie müssen also mit entsprechend abstrakten Begrifflichkeiten operieren und diese Abstraktion führt eben auch zu Unsicherheiten, die man eben auch nur teilweise durch Auslegung dann auch hier beseitigen kann. Auslegung natürlich von Gesetzen, da ist jedes Gericht frei. Es gibt ja dann auch verfassungsrechtlich garantiert die Unabhängigkeit der Gerichte, was eben auch dazu führt, dass die Sachverhalte, mögen sie auch einheitlich sein oder auch nur vergleichbar, von unterschiedlichen Gerichten auch unterschiedlich beurteilt werden. Natürlich sind auch Entscheidungen von Gerichten der Kontrolle dann auch zugänglich, in Berufungsverfahren, in Revisionsverfahren, bis hin dann zum Bundesgerichtshof, in manchen Konstellationen auch bis hin zum Verfassungsgericht oder zum Europäischen Gerichtshof, sodass also durch solche obergerichtlichen Entscheidungen für eine Vereinheitlichung der Linie auch gesorgt werden kann. Gleichwohl, auch das nur als Hinweis, bleibt es dabei, dass die Gerichte in ihrer Entscheidungsfindung auch weiterhin, selbst nach einer bestimmten Festlegung von Begrifflichkeiten durch höhere Gerichte, frei sind. Allerdings zeigt es die Erfahrung, und das ist eigentlich auch einzig vernünftig, dass sich dann die Gerichte, die in Häkchen unteren Gerichte, natürlich auch an die Auslegung unklarer Rechtsbegrifflichkeiten der Obergerichte halten. Es wäre ja auch Quatsch, wenn man hier unnötig dann gegen entsprechende Linien seine Urteile fällen würde. Das würde ja nur weitere Berufungen, Revisionen provozieren und das kann eigentlich auch nicht das Wahre sein. Es ist also keinesfalls so, wie es ja häufig auch Juristen dann auch vorgeworfen wird, dass man im Grunde genommen durch Definition nur Steine statt Brot liefert. Es hat also auch gewisse Hintergründe, nämlich eben auch das Ausfüllen solcher kurzen Begriffe, unklarer Begrifflichkeiten, damit diese Begrifflichkeiten für einen möglichst breiten Teil in Frage kommender Sachverhalte Anwendung findet. Dass solche Definitionen manchmal auch etwas in die Hose gehen können, zeigt ein Beispiel, was ich Ihnen auf Folie 14 niedergelegt habe. Für diejenigen ohne Begleitung durch die Folien einmal ganz kurz. Da war also eine Konstellation gegeben zur Ehrenrettung des hier beteiligten Landgerichts Braunschweig. Das war eine Strafkammer, die damit befasst war, die also im Rahmen eines solchen Verfahrens den kurzen Klammbegriff eines FTP-Servers definieren mussten, um dort Straftatbestand drunter zu subsumieren oder gerade nicht zu subsumieren. Was ist also ein FTP-Server? Nun, Sie sind im Grunde genommen als Studierende eines ja entsprechend ausgerichteten Studienganges sicherlich gut in der Lage, sich ein Bild davon zu machen, was eigentlich ein FTP-Server ist. Nach der Vorstellung der 6. Strafkammer in einem Urteil vom 21.07.2003 ist es allerdings so, dass FTP-Server Systeme sind, in denen gecrackte, also nach Überwindung des Vervielfältigungsschutzes kopierte Software geladen ist. Gut, wir sind uns sicherlich darüber einig, dass diese Definition, sagen wir mal zurückhaltend, etwas unglücklich ist. Zeigt aber nur so als Beispiel, dass hier ja, im Rahmen der Entscheidungsfindung auch technischer Sachverstand häufig eben auch vonnöten ist, um solche ja, Beispiele verunglückter Definitionen zu vermeiden. Juristensprache ist also manchmal etwas unscharf, ist manchmal etwas knapp gehalten, allerdings eine ja, schlichte Notwendigkeit, weil man ansonsten eben schlicht und ergreifend keine Gesetze verfassen könnte, die auf alle möglichen in Frage kommenden Sachverhalte Anwendung finden. Genaue Definitionen jedes Sachverhaltes erweisen sich kaum als handhabbar. Dementsprechend nutzt man hier allgemein gehaltene Formulierungen, ja, etwa Stichwort, ich will jetzt nicht unbedingt wieder an der Eisenbahn anfangen, aber des Schadens ist eine allgemein gehaltene Formulierung und ja, prüft dann, ob ein jeweils zugrunde liegender Sachverhalt unter diesem Begriff dann auch hier in der Rechtsfolge zu subsumieren ist. Als Mittel zur Auslegung haben wir unterschiedliche Ansätze, grammatische Ansätze, grammatikalische Ansätze, systematische Ansätze, historische, teleologische, also wonach Sinn und Zweck des Gesetzes gefragt wird. Das sei einmal hier auch für die Zwecke dieser Veranstaltung dahingestellt. Welche Hilfsmittel haben Sie nun also, um solche unklaren Rechtsbegriffe ausfüllen zu können? Nicht zuletzt eben auch mit Blick auf die irgendwann einmal drohende Prüfung. Nun, natürlich, Sie können googeln und eben auch hoffen, dass Sie dort eine entsprechende Primärquelle finden, anhand derer Sie auch diesen unklaren Rechtsbegriff ausfüllen können. Ich empfehle allerdings noch einmal immer die Arbeit an Primärquellen. Primärquellen können sein etwa die Gesetze und auch Entscheidungen, hier möglichst, ich sage mal in Häkchen, hochrangige Entscheidungen, Bundesgerichtshof oder Oberlandesgerichte. In diesen Entscheidungen werden Sie Entscheidungsgründe finden, die dann auch den jeweils dort zugrunde liegenden Sachverhalt unter unklare Rechtsbegriffe subsumiert. Und um eine solche Subsumption durchführen zu können, muss das Gericht natürlich auch so ein bisschen definieren, unklare Rechtsbegriffe definieren. Sie finden diese Definition dann also in den Entscheidungsgründen von Gerichten. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist dann auch die, dass man auch solche Definitionen häufig auch in Gesetzen selbst findet. Bei den Gesetzen hat es sich also jetzt gerade so in den letzten Jahren, ich will jetzt nicht sagen Jahrzehnten, etabliert bzw. auch zunehmend durchgesetzt, dass der Gesetzgeber von der Struktur her die Gesetze so aufgebaut hat, dass vom Allgemeinen ins Spezielle reingegriffen wird. Das heißt also, in den unteren Paragraphen werden allgemeine Erwägungen, warum denn das Gesetz in Kraft gesetzt wurde, kommuniziert, bis hin unter anderem eben auch zu solchen Sachen wie Definitionen. Wer mag, der schaue gerne einmal in den Gesetzestext des UWG, des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, hinein. Dieses Gesetz ist grundhaft im Jahr 2004 neu strukturiert worden. Das ist also auch in juristischen Epochen gesprochen nicht unbedingt so furchtbar alt. Ist also ein verhältnismäßig modernes Gesetz. Guckt man in das Gesetz einmal rein, dann erkennt man auch die von mir gerade angedeutete Struktur. Da fängt es in Paragraph 1 an, wo zunächst einmal der Zweck des Gesetzes genannt wird. Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. Diesem Paragraph 1, wo also grundhaft erstmal gesagt wird, worum es geht, schließt sich der Paragraph 2 an. Und das ist der Paragraph, in dem dann die im UWG maßgeblichen unscharfen Rechtsbegriffe von Gesetzes wegen definiert werden. Da fängt es dann in Paragraph 2 Absatz 1 an mit der Definition von geschäftlichen Handlungen. Dann geht es weiter über Marktteilnehmer, Mitbewerber, was eine Nachricht ist, ein Verhaltenskodex, ein Unternehmer und so weiter und so fort. Das wäre also hier zunächst einmal, na, Sie erinnern sich an diesen komischen Spruch, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Das wäre der allererste Ansatz für Sie, auch unscharfe Rechtsbegrifflichkeiten einmal etwas näher auszuleuchten. Dass man also im Gesetz selbst guckt, ob dort irgendwelche Ansätze für Definitionen vorhanden sind. Nun ist es aber leider so, dass der Gesetzgeber nicht immer so freundlich ist und diese Definitionen ganz nach vorne im Gesetz packt. Das kann also auch durchaus sein, dass die Definitionen sich an etwas versteckter Stelle im Gesetz wiederfinden. Wer von Ihnen vielleicht mal ins Strafgesetzbuch reinguckt, der wird also sehen, dass dort ja, in einem Titel, der heißt Sprachgebrauch, einige Definitionen in Paragraph 11 erst auftauchen. Es kann aber auch sein, dass Definitionen auch an relativ versteckter Stelle im Gesetz auftauchen. Keine Bange. Für die Zwecke der Veranstaltung, insbesondere eben auch im Hinblick auf die Prüfung, werde ich Ihnen schon mitteilen, wo Sie welche Definitionen bzw. Ansätze dafür finden. Sollte es allerdings so sein, dass in Gesetzen entsprechende Definitionen nicht enthalten sind, dann sind Sie wiederum darauf angewiesen, dass Sie diese Definition entweder aus juristischer Literatur oder aber idealerweise aus möglichst in Häkchen hochrangigen Entscheidungen von Gerichten ableiten. Dies betrifft dann also beispielsweise solche Definitionen wie die aus dem bürgerlichen Gesetzbuch stammenden Unklarheiten, etwa zum Begriff des Schadens, wie vorher erörtert, ranken. Da gibt es nämlich keine gesetzliche Definition, die einem da hilft, sondern da muss man dann tatsächlich auf juristische Literatur bzw. idealerweise auf die Rechtsprechung zurückgreifen. Wie wir dann auch noch sehen werden, das allerdings Gegenstand des kommenden Audios, sind aber auch diese ja, Hilfestellungen in der Rechtsprechung relativ leicht zu strukturieren und zu durchdringen. Ja, Thema Rechtstechnik und das Lesen von Urteilen. Ich würde dieses Audio an dieser Stelle nunmehr schließen, würde dann mir vormerken für das nächste Mal, dass ich mit Ihnen ein wenig eben auch genau in diese Rechtstechnik, in das Lesen von Urteilen, das Verstehen von Urteilen, in den Aufbau von Urteilen auch einsteige. Wer von Ihnen schon mal ein wenig in die, in Häkchen, Zukunft der Veranstaltung, der Audios gucken möchte, Der ist auch eingeladen, sich einmal die Entscheidungen auch anzugucken, die auf den Folien 27 oder Folie 27 dann noch niedergelegt sind. Da habe ich für Sie verlinkt zwei Entscheidungen, nämlich des Amtsgerichts Köln, Aktenzeichen 137 C53-12 und eine Entscheidung des hiesigen Landgerichts Braunschweig, nämlich ein Urteil vom 19.06.2019 zum Aktenzeichen 9 O3006-17. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.